Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch.
Zum Internationalen Frauentag wiederholen wir ein Gespräch mit der CDU-Politikerin Rita Süssmuth. Sie war die erste Frauenministerin Deutschlands und musste sich die notwendigen Entscheidungskompetenzen erst zusammensuchen, erzählte sie Katrin Heise am 2. Oktober 2014.
Die Politikfelder Migration, Familie, Frauen, die sind aus dem politischen Alltag, aus unseren Debatten nicht wegzudenken. Das war aber beileibe nicht immer so. Mein heutiger Gesprächsgast war die erste Frauenministerin in Deutschland. Mitte der 80er Jahre war das. Und damit es damals nicht bei einem Alibi-Amt blieb, musste sie sich die notwendigen Entscheidungskompetenzen erst ein bisschen zusammensuchen. Aber dicke Bretter bohren, das war schon bald ihr Markenzeichen, ob es um Chancengleichheit für Frauen ging, um Zuwanderungspolitik oder um den Kampf gegen AIDS. Rita Süssmuth, ihr sagte man nach, mit stiller Ernsthaftigkeit ätzend konsequent zu sein. Wie sich Frau Süssmuth diese Anerkennung verschaffte, darum geht es in dieser Stunde. Wie sie sich Anerkennung verschafft, habe ich vorhin gesagt. Aber eigentlich verschafft Rita Süssmuth nicht sich Anerkennung, sondern den Themen, für die sie sich engagiert. Frau Süssmuth, schön, dass Sie heute zu Gast im Deutschlandradio Kultur
Danke.
Sind. In den letzten Jahren haben Sie sich, Frau Süssmuth, der Deutsch-Türkischen Universität in Istanbul gewidmet, viel Zeit ihr gewidmet. Sie sind seit 2010 Präsidentin des Deutschen Hochschulkonsortiums dort. Warum dieses Engagement?
Dieses Engagement ist entstanden aus der Migrationsarbeit und dem Zusammenleben. Wie kann es gelingen? Wir sagen es noch immer mit dem Begriff Integration. Die einen scheuen diesen und mögen diesen Begriff nicht, weil sie meinten, die müssten doch so werden wie Deutsche.
Also verwechseln die mit Assimilation?
Wird es verwechselt? Natürlich gehört beides zusammen. Wenn ich in ein fremdes Land gehe, muss ich es kennenlernen. Da bestehen Sitten, Gebräuche, da gibt es Regeln, die vielleicht in meiner Herkunftskultur ganz anders gehandhabt worden sind. Und mir ist wichtig, von Anfang an zu sagen, das ist ein wechselseitiges Aufeinanderzugehen. Wichtig ist dabei die Sprache. Aber Sie haben ja jetzt gefragt, wie ich auf die Gründung einer türkisch-deutschen Universität gekommen bin. Zum einen hat es zu tun, was wissen wir von der Kultur der zu uns Gewanderten? Welches Verständnis haben wir da? Und da haben wir bis heute immer noch die Schwierigkeit, sie verschärft sich im Augenblick wieder, dass wir meinen, na Vorsicht, wenn das Muslime sind, das ist gefährlich. Und mir ging es darum, mit dieser langen Beziehung, die Deutschland und die Türkei haben, kulturell, heute wird man sicherlich sagen, ganz stark auch wirtschaftlich und wissenschaftlich, das ist aufgebaut worden, schafft man nachhaltige Beziehungen, auch wenn man etwas institutionell verfestigt. Wenn Menschen miteinander zu tun haben, in der Wissenschaft, in der Forschung und Ausbildung von deutscher und türkischer Seite. Da arbeiten sie an einem gemeinsamen Projekt.
Also quasi die Verbindung stärken. Das ist das Anliegen, was dahinter steckt, wenn ich Sie richtig verstehe. Ich hätte gedacht, also gerade bei diesen Chancen, die Sie da auch einräumen, ich hätte gedacht, dass es eine Menge solcher Projekte gibt, aber tatsächlich gibt es nur drei weitere mit Deutschland kooperierende Hochschulen, nämlich eine in Vietnam, eine in Ägypten, eine in Kasachstan. Warum eigentlich so wenig? Können Sie sich das erklären, wenn doch das, was dahinter steckt, diese Chancen auch so groß sind?
Also und die Gründungen, die Sie gerade oder die Hochschulen, die Sie gerade angesprochen haben, sind ja auch nicht vor 100 Jahren entstanden. Ich muss aber hier sagen, für die Türkei, der erste Versuch zu einer Gründung war 1905. Also in einer Phase hohen Umbruchs, wir sprechen von der ersten industriellen Revolution. Und schon da ging es um deutsch-türkische Beziehungen. Und nicht nur in der Archäologie, sondern auch dort in der Architektur, in Naturwissenschaft und Technik. Sodass ich sagen muss, der zweite Versuch nach 1957 mit dem Kulturvertrag zwischen Türkei und Deutschland Er führte auch nicht zur Gründung einer Universität. Der dritte Versuch erfolgte 1993 bis 1997, woran er, da war man sehr weit.
Also es bedurfte dann des vierten Versuches?
Des vierten Versuches. Und ich gebe zu, gestartet habe ich ihn 2006, als hier eine große Wirtschaftskonferenz war und der damalige Ministerpräsident, heute Staatspräsident Erdogan hier erschien und auch unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel dort auftrat. Kurz vorher hatte ich beide gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, dass unsere beiden Regierungen noch einmal an einem Universitätskonzept arbeiteten. Ich gebe zu, ich war sehr vorsichtig, weil ich immer im Hinterkopf hatte,
wie oft schon noch,
nicht nochmal scheitern.
Es ist dann eben nicht gescheitert. Die Deutsch-Türkische Universität in Istanbul hat seit dem 16. September letzten Jahres, also ein Jahr lang jetzt schon, den Lehrbetrieb aufgenommen. 5 Fakultäten sind es. Türkische Absolventen von Gymnasien in der Türkei sind die Studierenden, die in Deutsch unterrichtet werden, deutsche Lehrprogramme haben, aber auch türkischstämmige Absolventen von Gymnasien in Deutschland zum Beispiel könnten Studierende
werden. Aber auch Absolventen von türkischen Gymnasien, die nur einen geringen Anteil an Deutschunterricht haben. Das Sprachenproblem haben wir auch.
Also es wird gemischt werden. Es gibt jetzt inzwischen Studiengänge Rechtswissenschaft, einmal Betriebswirtschaftslehre, dann habe ich gelesen Technik mechatronischer Systeme ist ein Studiengang.
Ingenieurwissenschaft.
Genau, interkulturelles Management ist eins, European and International Affairs, aber auch Wirtschaftsingenieurswesen und Politik und Verwaltung. Das klingt, finde ich, sehr praxisnah. Wonach richtet sich dieses Angebot? Ist das so praxisnah auch auf Arbeit, auf Arbeitgeber, auf wirtschaftliche Beziehungen ausgerichtet?
Nein, nicht allein, aber auch. Also auch der in der Regierungsvereinbarung sind sowohl die Grundlagenwissenschaften, ich sag's mal in der Biologie beispielsweise, in den Biowissenschaften fest verankert, aber auch die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis.
Es gibt auch Sozialwissenschaften. Da kann ich mir vorstellen, dass es da ziemlich spannungsreiche Unterschiede zwischen den türkischen und den deutschen auch Grundlagen gibt oder Herangehensweisen. Ist das so und ist das auch so gewollt, dass man so Spannungen, ist ja befruchtend.
Also ich nenne das, was wir so im Begrifflichen bezeichnen als interkulturelle Vergleiche und interkulturelle Beziehungen und Vergleiche. Da geht es ja darum, die Kultur des anderen besser zu verstehen. Und sowohl die deutsche Kultur wie die türkische Kultur im Kontext auch des Europäischen wie des Orientalischen besser kennenzulernen. Wir wissen aus der Wirtschaft, ich kann heute niemanden aus der Wirtschaft in eine andere Kultur schicken, ohne ihm auch Kompetenzen der kulturellen Kenntnisse mitzugeben, bevor er dorthin fährt. Also auch so einfache Dinge, die ich hier anführe. Wenn ich meine, ich fahre schnell dorthin, unterschreibe den Vertrag zwischen zwei Unternehmenspartnern, das geht nicht. In der Türkei wird erwartet, das ist auch in Staaten Marokko, Tunesien genauso, dass sie Zeit mitbringen, dass ein Essen, ein ausgedehntes Essen, Zeit zum Sprechen, sich kennenzulernen, gehört zur Kultur. Und das ist jetzt ein praktisches Beispiel. Aber ich nenne ein anderes, was vielmehr dann in den Wissenschaftsbetrieb gehört. Wir bilden keine Imame aus, aber es ist schon wichtig zu wissen, welche Rolle die Religion in einer Kultur spielt. Und es ist ganz wichtig, dann auch in Seminaren in diesen kulturellen Bereich, ob es nun die Moschee ist, ob es die Archäologie ist, ob es die Religion ist, Kulturen besser zu verstehen. Und deswegen ist auch bei der Wirtschaftswissenschaft haben wir hier einen Schwerpunkt, da haben wir uns sehr stark an Passau in Deutschland ausgerichtet. Was haben Wirtschaft und Kultur miteinander zu tun?
Zur Eröffnung, da wünschte sich die Bildungsministerin Frau Wanka politische Diskussionen an der Uni, eigentlich sogar politisch aktive Studierende. Da waren die Gezi-Park-Demonstrationen ganz frisch, wenn man sich daran erinnert. Wie sehr ist dieser Wunsch denn nun eigentlich Wirklichkeit geworden?
Meine Antwort ist vielleicht keine klare, aber ich glaube, dass dieser Wunsch mit zu unserem Selbstverständnis gehört. Aber ich nenne ihn jetzt wieder ein Indiz dafür, dass das sehr lebendig ist. Die stärkste Nachfrage sollte eigentlich bei den Ingenieur- und Naturwissenschaften sein. Die stärkste Nachfrage ist aber in der Realität bei den Rechtswissenschaften und Sozialwissenschaften. Und es geht jetzt nicht darum, Aktivisten auszubilden, aber diesem Bereich, ich kann in einer Demokratie komme ich nicht aus, ohne die Politikwissenschaft, ohne Einübung in demokratische Verhaltensweise. Und dazu gehört ganz entscheidend, so bin ich auch ich geprägt worden an der Universität, Fragen zu stellen. Diskursiv, sprich diskutierend im Pro und Contra zu begreifen, ich sage noch einmal das Wort zu verstehen und den Menschen näher zu kommen.
Das wird also auch gepflegt tatsächlich, ja. Auch in der momentanen Situation, die wir in der Türkei finden, die ja zumindest von hier aus betrachtet einen immer restriktiveren Eindruck macht. Was Diskussionen und offenes Fragestellen angeht.
Trotzdem muss ich immer wieder sagen, wenn wir uns nur das medial vermittelte Bild der Türkei anschauen und bestimmte Äußerungen einzelner, dann kommen wir nicht an die Realität heran. Hier löse ich immer Überraschungen aus, wenn ich sage, am stärksten ist die Rechtswissenschaft gefragt. Und Recht kontra Willkür gehört zu den Prinzipien eines Rechtsstaates, auch eines demokratischen Staates. Und das Interesse ist groß daran. Andererseits haben wir als Europäer und in Anführungsstrichen aufgeklärte Europäer, manchmal geben wir uns aufgeklärter, als wir wirklich sind, Schwierigkeiten, auch die Kultur des anderen zu respektieren. Ich denke, dass wir, es wird ja immer gesagt, ihr habt euch doch viel weiter entfernt, die Deutschen von der Türkei und die Türken von Deutschland.
Sie haben es vorhin selber gesagt, dass eigentlich der Weg ein bisschen
trotzdem sage ich Ihnen, können Sie sich nicht vorstellen, wie viel Nähe da ist, wenn man mit den Menschen sehr konkret arbeitet, sei es in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, in der Technik und sich viel näher kommt. Mir sagen auch die Türken, auch türkische Unternehmer oder Rechtsanwälte oder Ärzte, für uns ist dieser Austausch mit Deutschland ganz wichtig in unserem zivilisatorischen Prozess, auch in der Entwicklung unserer Demokratie. Und dazu brauchen wir das. Ob das einmündet in die Europäische Union, ist eine zweite Frage.
Zu Gast im Gespräch im Deutschlandradio Kultur ist Rita Süssmuth, ehemalige Bundestagspräsidentin, ehemalige Ministerin. Sie leitete außerdem die unabhängige Zuwanderungskommission. Und über Migration, Frau Süssmuth, haben wir uns ja eben auch schon unterhalten. Sie werden es genauso beobachten, denke ich, wie ich. Die AfD, die Alternative für Deutschland, legt mit ihrer Forderung, Einwanderung muss geregelt werden, nahe, es gäbe keine Regelung der Einwanderung. Wolfgang Schäuble schimpft die AfD hemmungslose Demagogen. Warum kann man mit dem Thema Zuwanderung immer noch so sehr auf Stimmenfang gehen?
Weil wir erstens eine zu lange Tradition hatten, dass wir kein Einwanderungsland sind und dass auch unsere Praxis sich stärker von unten her entwickelt hat, Sprache zu lernen, hier einen Beruf zu erwerben und tätig zu werden, als wir Kenntnis genommen haben davon, wir sind längst ein Einwanderungsland. Das ist ein Grund. Ein zweiter Grund ist, dass in der Tat das Bild der Türkei allzu lange bestimmt war, das ist der Ostanatolien, weit weg unterentwickelt. Menschen, die kaum Schulbildung hatten, dann kommt hinzu ihr Glaube, der so anders ist, wie behauptet wird, als christliche. Ja, da gibt es Unterschiede, aber das hat nochmal dazu geführt, das ist fremd, bedrohlich. Wir haben auch Angst vor Überfremdung, die Menschen, und Ängste. Was passiert eigentlich mit uns, wenn ihr jetzt Zuwanderung neu regelt? Haben wir immer mehr Nachteile oder schaffen wir wirklich echte Win-Win-Gewinner-Konstellationen für beide?
Was erwidern Sie denn denen, die Angst vor Zuwanderung haben? Man muss es ja ernst nehmen, wenn man nicht sagt, die AfD beispielsweise oder rechte Parteien schüren die Angst. Ja. Aber diese Bedenken, die Sie erwähnen.
Zu Ihrer Ausgangsfrage zurück. Es ist ganz wichtig, dass wir erstens, das haben wir auch in unserer Zuwanderungskommission, übrigens auch sehr umstritten zwischen den Parteien, insbesondere auch von meiner Partei, der CDU/CSU, war es ganz wichtig, deutlich zu machen, das war immer geregelt. Auch unmittelbar nach dem Krieg, der Wechsel in eine der Korridore der Zuständigkeiten, sei es russisch, britisch, amerikanisch oder französisch, war strikt geregelt. Wir haben auch in der Phase der Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen, ja auch ein verfängliches Wort, war es von der Zahl her begrenzt und immer verbunden, was der Bevölkerung gesagt wird, sie gehen alle zurück. Also selbst ich habe oft naiv meine Kollegen gefragt, seid ihr davon wirklich überzeugt, wieso sind so viele hier? Natürlich sind auch über 50% zurückgegangen, sodass es wichtig ist, letzter Punkt zu diesem, den Menschen nahezubringen, was ist denn, wenn all die nach Hause gehen, die entscheidend zu unserem Wohlstand beigetragen haben, Schwerstarbeit geleistet haben. Schwerstarbeit auch, um ihren Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Sie haben uns auch gezeigt, ich sage es am Beispiel der Unternehmer, wir haben heute bei den Türken verglichen mit dem Anteil der Unternehmer und Unternehmerinnen deutscher Herkunft und Eigenart einen höheren Anteil bei den Türken und Türken.
Im Moment erleben wir ja seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr gehabten Flüchtlingsstrom, nicht nach Deutschland, sondern weltweit. Es sind jetzt inzwischen 51 Millionen Menschen auf der Flucht. Davon kommen nur minimale Prozent hier in Deutschland überhaupt an. Wenn es um Flüchtlinge aus Kriegsgebieten geht, da gibt es viel Verständnis. Bei Armutsflüchtlingen, wir sagen dann ja Wirtschaftsflüchtlingen, ist das Verständnis und die Bereitschaft schon sehr viel geringer.
Wir haben übrigens auch Anfang der 90er Jahre allein 458.000 Flüchtlinge sowohl vom Balkan her wie von Mittel- und Osteuropa her gehabt. Auch die haben wir untergebracht. Auch da haben wir damals gefragt, was ist denn zu tun, um den Flüchtlingsstrom nach Deutschland zu reduzieren. Ich muss Ihnen auch sagen, innerhalb der EU sind es viele Staaten, es sind nur 6 Staaten, die überhaupt aufnehmen und zum Teil kleine Zahlen, sodass ich sagen muss, wir reden jetzt von 200.000, die kommen werden am Ende dieses Jahres. Davon wird nur ein begrenzter Anteil überhaupt aufgenommen.
Aber wir haben jetzt in den letzten Tagen ja diese schrecklichen Vorkommnisse aus Nordrhein-Westfalen gehört, was passiert, Übergriffe auf Asylbewerber von Servicekräften bzw. von Sicherheitskräften, die in den Flüchtlingsheimen arbeiten. Wenn wir wollen, dass in Deutschland eine Willkommenskultur ist, auch für Flüchtende, wenn man hier Menschen aufnehmen will, muss man ihre Ängste und Sorgen natürlich ernst nehmen. Und mit Zahlen allein wird man sie wahrscheinlich, wenn man ihnen nachweist, die meisten kommen überhaupt nicht. Deutschland wird nicht das Elend der Welt irgendwie auskurieren müssen, was ja immer so behauptet wird. Man wird wahrscheinlich mit diesen Argumenten nicht wirklich vordringen. Den Kommunen ist ja tatsächlich, oder den Kommunen steht bei der Unterbringung der Flüchtlinge tatsächlich das Wasser bis zum Hals.
Ich füge Ihrer Darstellung und der angeschlossenen Frage nicht noch Weiteres hinzu. Erstens halte ich fest, Sie haben es eben selbst in Bezug auf Bürgerkriegsflüchtlinge gesagt oder aus Kriegsgebieten kommt, eine erhebliche Hilfsbereitschaft auf deutscher Seite, sodass wir nicht sagen können, der Skandal, der jetzt vorgefallen ist, in vor allen Dingen zwei Flüchtlingsheimen in Nordrhein-Westfalen, steht nicht fürs Ganze. So sind die Deutschen nicht. Sie haben sehr viel Mitgefühl und Unterstützungsbereitschaft für Menschen in Not. Nun ist es so, dass sich Kommunen eingestellt haben auf eine Situation, die kommen nicht mehr. Wir haben ja ständig sinkende Zahlen gehabt und haben die Zuwanderung sehr stark konzentriert auf Fachkräfte. Jetzt haben wir beides, was wir brauchen. Und ich möchte hier nur antworten, wir brauchen mehr als eine Verstärkung von Frontex, der Abwehr. Denn unser Gewissen kann nicht zur Ruhe kommen, wenn, wie bei Lampedusa passiert, das Problem ist noch längst nicht verarbeitet, sodass wir sowohl in Deutschland wie in der Europäischen Union jetzt eine sofortige Taskforce, eine Arbeitsgruppe brauchen, die an verschiedenen Stellen fragt, wie können wir das Problem lösen? In der Aufnahme der Flüchtlinge, in der Verteilung der Flüchtlinge, in Schaffung von Unterkünften. Nicht vielleicht innerhalb von 4 Wochen, aber Deutschland kann sehr schnell sein, wenn es hinter einer Aufgabe steht.
Sagt Rita Süssmuth, die heute zu Gast ist im Gespräch im Deutschlandradio Kultur. Rita Süssmuth, zu Gast hier im Gespräch im Deutschlandradio Kultur. Sie war die erste Bundesfrauenministerin, 1986 war das. Da wurde dieser Bereich Frauen ihrem Ministerium zugeordnet, zugeschlagen. Jugend, Familie, Gesundheit hieß das bis dahin. Warum wurde das Amt eigentlich zu dem Zeitpunkt geschaffen?
Wir hatten die Tschernobyl-Problematik und ich musste abgeben an das neue Umweltministerium und da habe ich gedacht, das ist die Gelegenheit, ja, wir sagen, einen Deal zu machen. Ich gebe einen bestimmten Bereich ab aus dem Gesundheitsministerium, nehme aber gleichzeitig die Zuständigkeit für Frauen, die lag da auch schon, aber sie war nie im Namen.
Das heißt, das war ein Thema, was Sie sowieso die ganze Zeit vorhatten, ja, zu etablieren.
Ich war ja nicht die Einzige, vor mir waren ja schon viele Frauen da, aber es wurde am wenigsten erwartet, dass aus der CDU/CSU ein solcher Vorstoß erfolgte.
Ja. Da haben wir wieder das, was ich am Anfang erwähnt habe, mit den dicken Brettern bohren, was wir ja jetzt durch die ganzen Themen, die wir schon besprochen haben, immer wieder vor Augen geführt bekommen. Man hat Ihnen zum 75. Geburtstag in der Süddeutschen zugeschrieben, Sie hätten der CDU, weil Sie es auch gerade sagten, da wurde es am wenigsten vermutet, der CDU den Feminismus beigebracht. Würden Sie denn sagen, Sie sind eine Feministin?
Ja, aber nicht in dem negativen Sinn, wie immer den Feministen zugeschrieben werden. Wenn nicht jemand Anwältin oder Anwalt ist für eine bestimmte Gruppe von Menschen oder für ein bestimmtes Problem, dann spielt man es herunter. Und ich möchte hier nochmal sagen, ich lernte so viele Aussagen zu den Mängeln, den Defiziten der Frauen kennen, dass ich die Potenziale vermisste, das, was ihre Stärken sind. Und das habe ich genauso wieder wie bei den Frauen, habe ich es wieder bei den Migranten gefunden. Was sind ihre Mängel, ihre Schwächen? Warum kann man sie nicht integrieren? Frauen waren nicht integriert, zu Hause ja. Man muss sich ja wundern, dass den Frauen die Kinder anvertraut wurde, wenn wir so wenig Potenzial haben. Und das ist mein Lebensmotto geworden. Ja. Schau, wo kommt es zur Ausgrenzung? Es war mir auch wichtig bei AIDS. Wie schaffst du Vermeidung weiterer Verbreitung des Virus, auch wieder jetzt relevant bei Ebola, und behältst die Menschen. Die Menschen müssen das Gefühl der Zugehörigkeit haben. Das gilt für Migranten, das gilt für Behinderte, Schwerkranke.
Und das galt Mitte der 80er für Frauen?
Ja. Sehen Sie, wir hatten nicht mehr, als ich anfing, nicht mehr Frauen im Parlament als zu Beginn der Weimarer Republik. Wir hatten, heute reden wir noch immer von den Führungspositionen, 2x10 Jahre, dann waren es jetzt wieder 10 Jahre Freiwilligkeit. Ich wollte Ergebnisse. Ich habe immer gesagt, wer die Quote nicht will, muss die Frauen wollen.
Das heißt, Sie sind auch verärgert, wie es jetzt läuft, ja. Dass es schon wieder auf Freiwilligkeit, ja, gesetzt wird.
Und also irgendwann muss man dann sagen, wir haben jetzt lange genug Freiwilligkeit geübt und das Potenzial ist da. Zieht es bitte heran und wertschätzt es und nimmt diese Beteiligung der Frauen. Im Kopf ist das jetzt schon da, aber noch nicht in der Praxis. Wieder kommt das Argument, aber wir finden sie nicht.
Die
das kann ich auch
wollen.
In der Wissenschaft. Wir finden die Frauen nicht. Hat sich alles verändert. Also dieser Kampf hat sich gelohnt. Und ich muss Ihnen sagen, es hat sich auch gelohnt, die Arbeit mit den Migrantinnen und Migranten. Sehen Sie, wir haben noch viel zu tun. Wir haben immer noch nicht die Fähigkeit, mit unterschiedlichen Kulturen friedlich zusammenzuleben. Aber wir sind ein großes Stück weitergekommen.
Wenn wir mal einen Moment bei den Frauen bleiben, natürlich sind wir da auch ein ganzes großes Stück weitergekommen, vor allem wenn Sie da, wie Sie eben erinnerten, an Mitte der 80er Jahre noch. Inzwischen sind Frauen nicht nur Familien- oder Frauenministerinnen, sondern sie sind Arbeitsministerinnen, sehr begehrtes Ministerium, sind Verteidigungsministerin. Natürlich seit Jahren haben wir eine Kanzlerin. Hat sich die Rolle der Politikerinnen aber tatsächlich verändert? Wird Politik tatsächlich von diesen Frauen gemacht?
Wichtige und zentrale Frage. Ein Problem, was wir gegenwärtig haben, ist, wie männlich müssen Frauen werden, genau, um politisch Einfluss zu nehmen. Wir haben lange Zeit gedacht, die machen es völlig anders, aber sie sind stark gezwungen, in dem System, in den Formen, in denen wir leben, Anpassungen vorzunehmen. Und mein Weckruf ist immer wieder: Ja, Anpassungen gehören dazu, aber es muss in unserem Kopf bleiben, was will ich denn selbst? Womit habe ich angefangen hier und was möchte ich verändern? Denn das, was Frauen wollen, das erlebe ich in bestimmten Bereichen in der Wirtschaft, haben Männer schnell übernommen, um es auf ihre Weise umzusetzen. Es ist wichtig, dass wir bei aller Einflussnahme nicht vergessen, was haben wir als weibliche Wesen in unserer Sozialisation gelernt. Dazu gehört Fürsorglichkeit, dazu gehört Verhandlungsfähigkeit, Kooperation statt Konfrontation.
Und das beobachten Sie jetzt auch in der Wirtschaft, dass das tatsächlich auch erkannt wird als, ja, weibliche Eigenschaft und übernommen wird?
Ja, aber wir haben den immer noch zu sehr im Keimlings- und Frühwachstum und noch nicht wirklich entwickelt.
Also immer noch ein Brett, was gebohrt werden muss. Sie haben vorhin gesagt, die Wirtschaft beklagt sich, wir finden die Frauen ja nicht, die tatsächlich an der Spitze sein wollen. Man hört immer wieder, die Jobs an der Spitze sind Jobs, mit denen man scheitern kann. Scheitern, dieses Risiko eingehen, sagt man uns Frauen nach, das tun wir nicht. Oder weniger. Wie würden Sie sich selbst da bezeichnen?
Also
Scheitern und Risiko.
Zum Leben gehört das Risiko. Es gibt kein risikofreies Leben.
Wünschen wir uns
aber häufig,
ne?
Gehört das aber auch, das Scheitern. Mir wird oft gesagt, reden Sie doch nicht von Scheitern. In der Politik darf man nicht scheitern. Und ich finde ganz wichtig, schreibe ich auch immer und sage ich, ja, scheitern, wieder aufstehen, weitermachen, besser weitermachen und sehen, dass zum Leben auch nicht nur die kontinuierliche, die beständige Erfolgskette gehört, sondern dazu gehören auch Niederlagen. Und ich muss sagen, ich habe aus Niederlagen, klingt jetzt komisch, mehr gelernt und mehr Widerstände entwickelt, als wenn ich eine Phase hatte, in der ich Ruhe hatte. Und das ist ganz wichtig, nicht dem Muster zu folgen. Es wird erwartet, Jetzt hört sie auf.
Weil sie eine Niederlage
zu kämpfen, hatte. Weil sie eine Niederlage. Jetzt wird sie ruhig werden. Ja, mitunter habe ich solche Maulwurfverhaltensweisen an den Tag gelegt.
Na, man muss sich ja vielleicht erstmal wieder ordnen.
Man muss sich wieder ordnen. Man braucht dazu auch Menschen, die einem beistehen und helfen, einen nicht fallen lassen. Und ich muss gestehen, da habe ich großes Glück gehabt. Ich habe oftmals ein entschiedenes Nein gehört zu meinen Vorstellungen, wie man den Lebensschutz Paragraph 218 besser retten kann. Ein Nein zu meiner AIDS-Politik. Ein Nein auch zur Christo-Verhüllung, der Verhüllung des Reichstags durch Christo. War oft ganz verzweifelt. Das heftigste Nein, als ich die Zuwanderungskommission übernahm. Und ich muss Ihnen sagen, ich bin so dankbar, dass ich entweder am nächsten Morgen, wenn ich die Nacht kaum geschlafen hatte oder nach 2-3 Tagen, doch aufwachte und sagte, ich gebe nicht auf, das wollen wir doch mal sehen. Das wollen wir noch bald sehen, brauchen Sie Mitstreiter und Mitstreiterinnen. Aber ich möchte den Menschen sagen, lasst euch nicht durch eure Niederlagen niedermachen und nur frustriert sein, sondern wichtig ist, dass man irgendwann sagen kann, ich kann es nicht für alle Niederlagen sagen. Aber sehen Sie, den 218 haben wir mit gemeinsamer Kraft durchgesetzt. In einer menschenwürdigeren und verträglicheren Weise. Oder bei den Migranten, da sind wir noch längst nicht am Ziel, aber wir sind ein Stück weitergekommen. Bei den Frauen, also dieses Slogan, den ich in meinem ersten Buch hatte, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Es lohnt sich, dieser Einsatz. Manchmal lähmt einen eine Niederlage, aber ich wünsche allen, dass nach der Lähmung auch wieder ein Erstarken kommt.
Rita Süssmuth, zu Gast im Deutschlandradio Kultur. Frau Süssmuth, ich habe anfangs Peter Glotz zitiert. Der verstorbene SPD-Politiker sagte mal über Sie, Sie seien mit stiller Ernsthaftigkeit ätzend konsequent. Das war ja ein großes Lob. Und ich glaube, wir haben jetzt auch schon vieles davon verstanden, was er damit meinte. Dieses Kämpfen, wieder aufstehen und dabei niemanden schonen. Auch die eigene Partei nicht. Das hat er ja wahrscheinlich mit großer Wonne beobachtet.
Was möchten Sie von mir hören?
Oder wissen? Ist es ein Lob für Sie, ätzend konsequent zu sein?
Das Wort ätzend ist natürlich kein Lob. Weil man mit dem Wort ätzend auch verbindet, ist ja unerträglich.
Aber Sie kämpfen ja auch in einer doch sehr für andere anstrengenden Art und Weise, oder?
Ja, auch für mich anstrengend. Ich möchte nicht ätzend sein, aber das Konsequentsein und nicht aufgeben, das ist mir schon ein gewichtiger Gedanke. Weil das Aufgehaltenwerden ist sehr stark unterwegs. Es soll keine Unruhe geben. Also sie lernen in der Politik immer eine ganz wichtige Aufgabe, Menschen zu beruhigen. Umso wichtiger ist mir dann, dazu gehört aber auch, wer bin ich denn selbst, was will ich denn? Zu lernen, liege ich falsch? Wenn ich dann zu der Überzeugung kam, ich bin nach Prüfung, muss ich weitermachen, aber vielleicht klüger weitermachen. Das war eben der Maulwurf. Dann hat das Gegenüber den Eindruck, jetzt ist sie still. Aber in dieser Zeit der Stille wird ganz hart gearbeitet an den Zielen mit der Überlegung, wen muss ich dazugewinnen? Muss ich bessere Argumente haben? Denn es muss überzeugend sein, nicht nur für die Entscheider, sondern für die Menschen.
Das, was Sie schildern, passt das eigentlich zum heutigen schnellen Politikbetrieb überhaupt noch? Das ist ja was ganz Langfristiges.
Der schnelle Politikbetrieb wirkt inzwischen manchmal zu langsam.
Wie meinen Sie das?
Dass Dinge, die entschieden werden müssen, nochmal verschoben werden. Ich sage es Ihnen am demografischen Wandel. Seit den 80er Jahren hatten wir alle Tatbestände, die wir dringend wissen mussten, um umzustellen. Uns vorzubereiten auf das, was wir gegenwärtig tun. Ist nicht passiert. So nach dem Motto, das ist so eine Umwälzung, ein Umbruch, das können wir den Menschen nicht zumuten. Die spürten es aber längst. Und deswegen ist ganz wichtig, dass wir uns wagen, früh die Dinge beim Namen zu nennen, die auf uns zukommen. Auch bei der Rentenreform, vor und zurück, mal die Älteren, zu wenig die Jüngeren im Blick zu haben gegenwärtig. Das sind Vorgänge, die trotz der Beschleunigung im technischen Wandel, in der digitalen Kommunikation, brauchen sie trotzdem, wie bei einem Wirbelwind, einen Schritt zurücktreten, in Ruhe nochmal nachzudenken. Also ich bin eigentlich ein ängstlicher Mensch, auch durch den Zweiten Weltkrieg.
Das überrascht mich jetzt, dass Sie das von sich sagen.
Doch, das sage ich von mir selber. Ich habe immer lange überlegt, machst du es nicht? Habe auch gewusst um Folgen, die eintreten könnten und würden. Aber der beste Ratgeber bei vorhandener Ängsten ist der, überleg dir, wie es dir geht, wenn du dich von den Ängsten übermächtigen, überwältigen lässt, statt mit ihr produktiv umzugehen. Und das habe ich in der Politik gelernt. Also ich war auf die politischen Aufgaben fachlich gut vorbereitet, aber nicht in dem politischen Sinne. Ich kannte das Feld der Politik nicht mit seinen Akteuren, obwohl ich lange Politikberatung ja gemacht habe. Und was ich darin gelernt habe, ist, und das möchte ich einfach auch an die Jugend weitergeben, gebt nicht eure Überzeugungen auf. Es geht in der Politik nicht nur um, das machen wir schon, sondern dazu gehört eine bestimmte Leidenschaft. Diese Leidenschaft ist auch heute noch in mir. Ich für 2002 bin ich aus dem Parlament ausgeschieden. Aber da sind noch wichtige Dinge passiert. Jetzt ist im Augenblick für mich ein ganz wichtiges Thema. Wie schaffen wir in diesem kulturellen Branding, in dem Aufeinanderprallen von fanatischen muslimischen Gottesstaatskämpfern, doch eine Verständigung mit dem großen Anteil der Reflektierten, der moderaten, aber gläubigen Muslimen, ein Zusammenleben überhaupt mit Menschen unterschiedlicher Kulturen, sodass wir keinen, wie Huntington das nannte, Clash, keinen Zusammenprall, Riesenkonflikt, wie wir ihn ja jetzt in Teilen der Welt haben, der auch Europa, auch Deutschland betrifft, darin dürfen wir nicht untergehen.
Und da haben wir den roten Faden wieder, mit dem wir das Gespräch begonnen haben, nämlich das Thema Zugehörigkeit, Ausgrenzung und Verständigung. Rita Süssmuth, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses
danke
Gespräch.
Danke Ihnen auch.